Topspeed Leverkusen zeigt Schalke Grenzen auf. Erste Niederlage in der Rückrunde.
Mit Balanta kam das Chaos. Zweite Halbzeit zum Vergessen.
Die wichtigen Spiele kommen erst. Munter putzen und weitermachen.
Heimspiel in Sinsheim. Wiederauferstehung ist Pflicht.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve
und ich. Damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute bereits mit der 80. Folge und mit dem Spiel Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Wir waren im Stadion, haben uns das Ganze mal angeschaut und ja, kaum sind wir mal wieder zusammen im Stadion. Endlich mal wieder ein Samstag, der richtig scheiße ist. Der FC Schalke verliert 0-3 gegen Leverkusen in der Höhe. Auch völlig verdient. Und darüber wollen wir in den nächsten Minuten ein bisschen mit euch quatschen und wie immer einen Blick auf die Liga werfen und um alles, was sonst so um den Verein und um die Liga herum passiert. Und an diesem Sonntagabend mache ich das natürlich nicht alleine, sondern mit dem wunderbaren Felix, der mir gegenüber sitzt, zumindest digital. Hallo Felix.
Glück auf, hallo. Wir waren da und wie du schon sagtest, ein Tag zum Vergessen, auch was dann auch auf den anderen Plätzen so passiert ist. Wir sind ja schon Verlierer des Spieltags eigentlich, was da unten den Abstiegskampf angeht, noch mit Stuttgart zusammen. Schade, Wetter war auch dementsprechend nur am Schütten, am Sicken gewesen. Dauerhaft Dauerregen, also Regenjacke eingepackt und ja, ab zum Stadion. Nordkurve endlich mal wieder, war für mich ein bisschen länger, ich war gegen Stuttgart nicht da. Deswegen hört sich wahrscheinlich auch meine Stimme so ein bisschen ja, kaputt an. Wir haben natürlich wieder ordentlich Gas gegeben, ordentlich die Mannschaft nach vorne geschrien. Ja, leider vergebens. Am Ende steht die erste Niederlage der Rückrunde. 3-0, hast du schon gesagt, in der Höhe komplett verdient. Also mit ganz viel Pech und einem schlechten Ralf Fährmann hätten wir, oder einem schlechten Henning Matrijani hätten wir hier noch höher verlieren müssen. Aber dem ist ja nicht so und am Ende muss man auch sagen, es ist Leverkusen, die sind halt, seitdem Xabi Alonso übernommen hat, sind die auf Platz 4 in der Tabelle und ja, ist halt einfach nicht unser Maßstab, muss man auch so sagen, die sind halt einfach wirklich eine Klasse besser gewesen und deswegen auch, glaube ich, wenn wir jetzt so durchs Spiel da ein bisschen durchgehen, da ist nirgendwo böses Blut, außer bei einem Spieler wieder, das habt ihr wahrscheinlich in der Überschrift schon gehört.
Ja. Also es sind wieder die kleinen Dinge, das große Ganze, da kann man eigentlich relativ wenig, finde ich, irgendwie wütend sein. Das Spiel begann, beziehungsweise vorm Spiel schon mit einer Sache, die mich immer nervt, wenn ich in der Nordkurve bin. Also normalerweise ist es nämlich des Öfteren so, dass wir in der zweiten Halbzeit spielt der FC Schalke auf das Tor der Nordkurve. Das ist meistens so. Ich würde sagen, in so 75% der Fälle. Weil auch die Gästespieler sollten sie die Seitenwahl gewinnen. Natürlich in der zweiten Halbzeit lieber auf ihre Fans spielen, die logischerweise dann auf der anderen Seite sind. Ja, war diesmal nicht so. Wir hatten zwar Anstoß, das heißt Seitenwahl verloren, aber erste Halbzeit auf unser Tor, zweite Halbzeit haben wir von unserem Tor weggespielt. Ist immer so ein bisschen die Variante, die ich nicht so geil finde. Das war schon so vor dem Spiel so ein Ding, wo ich mir so dachte, nee, bitte nicht. Genauso wie du hast gerade schon angesprochen, das Wetter vorher. Also trotz Nordkurve und so, muss man sagen, war die Stimmung nicht so gut, wie sie vor so einem Spiel schon mal war. Es ist irgendwie war so ein bisschen mein Empfinden. Aber
regnerisch trüb.
Regnerisch trüb, so. Ja, wirklich. Also es war einfach ein sehr, sehr unangenehmer Tag. Und ich muss aber sagen, was mich wiederum dann so ein bisschen, was ich ein bisschen lustig fand, mich ein bisschen positiver gestimmt hat, in unserem Insta-Post, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wir posten auf Instagram immer am Spieltag selber grobe Informationen. Da geht es um so ein paar allgemeine Sachen. Wir schauen auf den Gegner sehr intensiv, ein bisschen auf die Historie der Begegnungen auch und auch überlegen uns, wer so spielen könnte anhand der Leute, die verletzt sind, wie wir aufstellen würden. Und ja, ich habe das erste Mal, seitdem wir das machen, also seit dem Stuttgart-Spiel, habe ich tatsächlich völlig recht gehabt. Genau die 11 Spieler, die ich da genannt habe, auch genau in der Formation, die ich genannt habe, die haben genauso gespielt. Und wie das genau war, für die, die den Instagram-Post verpasst haben, genau, wie gesagt, schaut gerne rein. Schalke, die Nordkurve und ich, wir freuen uns, wenn ihr das seht und auch gerne verbreitet oder mit einem Like verseht. Dann habt ihr jetzt in dem Fall schon 5 Stunden vor Anpfiff die Aufstellung, hättet ihr sie gehabt. Für die es verpasst haben oder nicht mehr genau wissen, hat Felix jetzt für uns die Aufstellung.
Genau, wir haben während der Länderspielpause mussten wir leider den einen oder anderen zusätzlichen Verletzten noch beklagen, deswegen haben wir dreimal rotiert, es sind aber auch ein paar Leute wieder zurückgekommen, die aber auch auf der Bank noch Platz genommen, zum Beispiel genannte dann Skarke, der auch wieder mal im Kader stand, aber kommen wir zur Startelf, im Tor natürlich Ralf Herrmann, rechts Brunner, links Matrijani und Yoshida und Greimel haben die Innenverteidigung gebildet, weil Jens ja mit Oberschenkelproblem zu kämpfen hat, wurde auf die Tribüne lieber geschickt. Ich weiß gar nicht, wie da genau der Stand ist mit der Ausfallzeit. Ich glaube eher, dass es ein Ding ist, dass er jetzt geschont wurde, weil Leverkusen, glaube ich, einfach kein Maßstab ist und die wichtigen Dinger kommen ja jetzt noch. Genau, im Mittelfeld, Kraus auf der 6, auf der 8, Kral und Drexler wieder zurück, hat einen desolaten Ballante aus dem Augsburg-Spiel da ersetzt. Rechts Salazar, links Bülter und vorne Michael Frey. Und genau mit dieser 11 sollten wir dann ins Spiel starten, wo wir echt zu meiner Überraschung, finde ich, von Anfang an da probiert haben, Leverkusen unter Druck zu setzen und so ein bisschen, glaube ich, dieses Überraschungsmoment vielleicht auszunutzen. Und hoch anzulaufen, was eigentlich ja relativ untypisch für uns ist.
Das war so, das heißt, die ersten 10 Minuten hatten wir auf jeden Fall das Momentum, waren deutlich besser und hatten halt zumindest mal die ersten Angriffe. Bülter, der mal gut durchkommt, Salazar verpasst und nach dem Eckball in der 7. Minute wird erst Kraus geblockt, kurz darauf Bülter nochmal mit dem Abschluss vor der Nordkurve, deutlich übers Tor. Das waren halt immer so ein bisschen Ansätze, wir haben aber das Spiel gemacht, das kann man in den ersten 10 Minuten schon so sagen, aber die erste richtig dicke Gelegenheit hat Leverkusen, nach 11 Minuten dann tatsächlich, Florian Wirtz, der ja leider sehr, sehr überragend ist, das kann man nicht anders sagen, leitet die Chance perfekt ein, und am Ende kommt Adli zum Abschluss, aber Ralf Herrmann, wie so oft an diesem Tag und wie so oft auch in dieser Rückrunde, ist sehr aufmerksam und hat eine tolle Parade drin. Gegen die Laufrichtung kommt der Ball und ich muss sagen, richtig stark gehalten. Da hätte es bereits 0-1 stehen können. Der Nachschuss von Frimpong, da ist Fährmann auch wieder zur Stelle. Wäre aber egal gewesen, Frimpong stand im Abseits. Ja, und so hätte es nach 11 Minuten 1-0 Leverkusen stehen können, aber unser sehr guter Torwart Ralf Fährmann bewahrt uns vor dem Rückstand.
Genau, und dann durften wir uns auch in die Torschussstatistik dann eintragen, 13. Spielminute. Ball landet am Strafraum bei Frei, der das rechte Eck anvisiert und dann im letzten Moment dann von Tah geblockt wird, der den Ball dann klären kann. Also auch da unsere erste Annäherung. Aber dann mit der Zeit ist halt Leverkusen echt besser ins Spiel gekommen. Die haben 4 aus der Distanz probiert, muss man sagen. Weil wir auch einfach gut verteidigt haben zu dem Zeitpunkt noch. Wir haben nämlich das, wovor wir ja auch schon letzte Woche gewarnt haben, oder wovor auch Thomas Reis auf der PK gewarnt hat, dass man die tiefen Läufe vor allem von der rechten Außenbahn, Frimpong und Diaby, da unterbindet. Deswegen war Leverkusen wirklich nur in der ersten Halbzeit aus der Distanz gefährlich, da sie halt diese Steckpässe einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut spielen konnten. Beispiel 26. Spielminute, Diaby, der aus 23 Meter mal abzieht und knapp am rechten Pfosten vorbeischießt da. Und dann eine Minute darauf, Leverkusen weiter, wirklich am Drücker, Feuerwehralarm wirklich da im Schalker Strafraum. Wirtz, Adli und Diaby, alle scheitern an Fährmann, Palacios knallt den Ball dann am Ende noch knapp am rechten Tor vorbei, also wirklich, ja, ein bisschen Flipper bei uns im Strafraum und da hätte schon gut und gerne mal einer von den zahlreichen Schüssen, die da ja, auf Fährmann zugeflogen sind, hätte schon einer drin sein können, aber muss man auch sagen, Fährmann einfach, ja, auf der Linie wirklich, hatten wir gerade schon in der Vorbeschreibung gemacht, mit einer der, ja, ich will nicht sagen besten Torhüter in der Bundesliga, aber also gehört schon auf jeden Fall zur besseren Hälfte der Torhüter in der Liga.
Trotzdem standen wir defensiv ziemlich stabil. Das führte dazu, dass von Leverkusen jetzt nicht so prominent viel aufs Tor danach kam bis zur Halbzeit. Ja, da gab es keine hochklassige Chance mehr. Wir standen soweit ganz sicher. Der Leverkusener Palacios holt sich nach 39 Minuten dann die erste gelbe Karte von Schiedsrichter Dennis Aitekin ab, ja, kommt gegen Bülter klar zu spät, klare Sache. Und kurz vor der Halbzeit haben wir es dann auch insgesamt ein bisschen offener gestalten können, ohne zur großen, ja, Abschlusschance zu kommen. Da ist dann mal ein Ball, der durch einen Fünfer segelt, vor Radetzky ran muss. Aber ansonsten, ja, konnten wir in der Phase so den Ball so ein bisschen mehr vom Tor weghalten. Trotzdem würde ich sagen, zur Halbzeit das 0:0, ja, ich sag mal, zwar verdient, ist okay gewesen, aber über den Rückstand hätten wir uns jetzt nicht unbedingt beschweren können. Das so viel gehört vielleicht auch zur Wahrheit. Also, wenn man mal auf die Expected Goals der ersten Halbzeit guckt, 0,34 zu 0,49. Also 0-0 ist schon das erwartete Ergebnis gewesen. Leverkusen, ja, mit kleinen Vorteilen, aber ein 0-0, was vielleicht am Ende auch in Ordnung geht nach der ersten Halbzeit.
Aber ist halt einfach ein bisschen schade, finde ich, dass wir da in der ersten Halbzeit vor allem nicht so viel gefährlicher geworden sind, wie es jetzt im Endeffekt der Fall war, weil wir uns echt, das ist mir nämlich aufgefallen, wir haben uns echt viele Standards erspielt, also viele Freistöße auch bekommen aus dem Halbfeld, hatten ein paar Ecken. Da ist schade, dass wir da irgendwie nicht diese Standardgefährlichkeit irgendwie auf den Rasen gebracht haben, also gerade in Halbzeit 1 so bei so vielen Standards, und ich meine, das war halt oder war gegen Leverkusen, glaube ich, auch einfach im de facto das einzige Mittel, wie wir da irgendwie zum Torerfolg kommen, weil wir konnten da jetzt nicht ja, sag ich mal, ein Offensivfeuerwerk abfeuern, weil hätten wir da ja, unser Spiel zu offen gestaltet, wie schon gesagt, dann wären halt diese Pässe auf Frimpong und Co. Möglich gewesen. Ja, und das sollte dann auch in Halbzeit 2 passieren. Schulterrand? Schulterrand ist ein großes Wort, aber wir haben schon in der Überschrift gesagt, Halbzeit fängt an mit einer Auswechslung, Drexler geht raus, wahrscheinlich noch nicht so fit gewesen jetzt, nachdem er jetzt wieder zurück ist, für, ja, Balanta rein. Und ja, ich war noch mit ein paar anderen Kollegen im Stadion. Es wurden direkt mal Wetten abgeschlossen, wann Balanta seine gelbe Karte bekommt. Und einer sollte recht hatten.
Ja, richtig. Die Schätzungen bewegten sich irgendwo zwischen 5 und 15 Minuten. Ja, kommen wir gleich zu, bevor wir zu Balantas, ja, insgesamt dritten gelben Karte im vierten Spiel kommen. Kommen wir zur ersten Chance des Durchgangs, und die hat der FC Schalke 04 in Person von Michael Frey. Der kommt aus 16 Metern zum Torabschluss. Der Ball wird noch abgefälscht von Jonathan Tah. Radetzky muss hin. Ja, durch den abgefälschten Ball sieht er auch ein bisschen unsicher aus, lässt den Ball nur nach vorne prallen. Ja, aber letztendlich auch keine Gefahr, Ball kann geklärt werden. War aber wirklich bis dahin die beste Chance für Schalke. Kurz darauf, eine Minute später, die 50. Minute, gab es dann aber die nächste Mega-Möglichkeit für Leverkusen. Moussa Diaby hat plötzlich ganz, ganz viel Platz. Was wird immer gefährlich, wenn Frimpong oder Diaby sehr viel Platz haben. Ja, taucht Frau Fährmann auf und da noch mit einem erfreulichen Ergebnis aus unserer Sicht. Fährmann bleibt erneut im 1-gegen-1 Sieger. Starke Parade. Und ja, so stand es weiterhin 0:0. Aber sollte nicht mehr lange so sein.
Richtig, denn selbe Spielminute. Leverkusen kann nochmal ja, ohne Druck aufbauen über Tabsoba, der die Lücke sieht und einen überragenden Weltklasse-Ball auf Diaby spielt, der links sich ja, vom Brunner absetzen konnte auf der linken Offensivseite, und ja, dann wirklich nur noch ja, ein leichtes Spiel hat, muss den Ball nur noch rüberlegen auf Frimpong, der aufgerückt war, der schiebt den Ball nur noch ein, es steht 1-0, Fährmann da wirklich ohne Chance, und ja, wie gesagt, diese Lücken, die waren halt in der ersten Halbzeit noch nicht da, da hat ja die ganze rechte Abwehrseite so ein bisschen gepennt. Andererseits muss man auch sagen, das ist auch einfach sauschwer zu verteidigen, so ein Ball, weil stehst du da die paar Meter zu hoch, reicht dieser eine Steckpass und dann hat Diaby einfach das Tempo, sich da abzusetzen und ja, dann rollt der Zug da, der Leverkusener Topspeed-Zug, ja, aufs Tor und dann, ich meine, Frimpong hätte auch noch durchlassen können, ich meine, Wirtz war auch noch da, der einen hätte einschieben können, also wirklich ein richtig, muss man einfach neidlos anerkennen, ein richtig, richtig guter Angriff da, den Leverkusen da vorgetragen hat und ja, mit dem Torerfolg auch.
Kurz darauf Henning Adriciani mit der gelben Karte für Trikot ziehen und 5 Minuten später, ja, gab es dann die Erkenntnis, 11 Minuten hat es gedauert. 56. Minute, Eder Balanta, heftiges Trikot ziehen gegen Wirtz. Ja, hat sich vernaschen lassen, Geschwindigkeitsnachteile, greift dann heftig ans Trikot. Völlig zu Recht die nächste gelbe Karte und das ist halt so ziemlich das Einzige, wodurch Eder Balanta leider auffällt. Leverkusen in der Folge, das Spiel völlig im Griff und in der 61. Minute dann auch direkt zum zweiten Mal erfolgreich und ja, da sieht man, finde ich, einfach den gravierenden Unterschied. Ich möchte jetzt nicht Klassenunterschied sagen, aber es kommt einem fast so ein bisschen so vor. Wirtz nach Doppelpass mit Adli ja, gegen die gesamte Hintermannschaft von Schalke, also 6, 7 Leute wirklich. Ja, am Ende kann Wirtz überragend abschließen, wie er da Kraus, Greimel vernascht, ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, für die EM24 können wir uns da auf was freuen, aus deutscher Sicht. Aber ansonsten muss man sagen, sehr, sehr bitter für uns. Da kann man auch gar nicht so viel meckern, finde ich. Also ich finde, Brunner sieht furchtbar aus bei dem Gegentor. Aber trotzdem ist es irgendwo einfach die individuelle Klasse, die die halt haben, die gerade diese, die kleinen, schnellen, wendigen Spieler wie Wirtz, Diaby und Frimpong oder auch ein Adli, ist schon wirklich ganz große Klasse. Fährmann erneut ohne Chance, 2-0. Und ja, man muss leider sagen, so ein bisschen die Vorentscheidung für Wirtz. Übrigens das erste Tor nach seiner ja doch sehr schwerwiegenden Verletzung in jungen Jahren. Ja, aus der Sicht vielleicht Glückwunsch an der Stelle, aber trotzdem natürlich für uns sehr, sehr bitter und da war auch folglich so ein bisschen die Luft raus.
Ja, 100%, also da kam dann auch wirklich, es hat auch wirklich jeder im Stadion, glaube ich, nicht erwartet, dass da jetzt nochmal irgendwie ein großes Aufbäumen kommt. In der Folge haben wir gewechselt, die Rodde kam für, ja, diesmal einen relativ schwachen oder ja doch relativ schwachen frei. Terodde meldet sich auch direkt erstmal an mit einem Foul bei Frimpong, der im Kopfballduell ja den Leverkusen da unterläuft. Und ja, wie es dann so ist, zwischen 60. und 70. Spielminute, viele Wechsel, Spiel holt nochmal Luft für die Schlussphase. Also mehr kann man dazu eigentlich zu diesen 10, 15 Minuten da bis zu 75 nicht sagen, weil Demirbay kam noch für Palacios, Asmund für Adli, Skarke hat sein Comeback gegeben, kam für Kraus und es war wirklich, ja, da, wo ich mich einfach nur dran erinnern kann, in dieser Zeit vom Spiel, war wirklich, dass ich, da hast du ja immer Zeit, mal so ein paar Spieler so zu beobachten. Und was Balanta da gemacht hat, ne? Also es ist schlecht, wenn du nicht weißt, auf welcher Position ein Spieler spielt. Und das war bei Balanta wirklich der Fall. Es war wirklich erschreckend, wo der rumgelaufen ist. Guckt euch mal die Heatmap von dem einfach an. Normalerweise hast du als zentraler Mittelfeldspieler deine roten Flecke, wie der Name schon sagt, im zentralen Mittelfeld. Der hatte keinen einzigen roten Fleck, aber war überall. Also wirklich, der war selbst, ja wirklich, also links außen, rechts hinten, links, also weiß ich nicht. Und das ist nicht, weil der so ultra viel, also ja gut, er ist wohl ultra viel gelaufen, aber jetzt, das waren jetzt alles keine wichtigen Läufe. Und auch, was der für Pässe gespielt hat, gute Passquote zwar, aber das waren halt alles Pässe, die, weiß ich nicht, also die typische klassischen Rückpässe auf so einen Fährmann oder wieder auf einen Innenverteidiger, so ein Ding war das. Das war wirklich eine, vor allem in diesen Minuten, wo du halt wirklich auch mal Zeit hast, dir so ein paar Spieler mal anzugucken, vielleicht auch mal alle Fußball interessieren, die taktisch auch mal so aufs Spiel zu gucken. Also was seine Marschroute oder sein Plan da war, ich rätsel bis heute noch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz verheerend, kann man nicht anders sagen. Dann in der Folge auch erstmal sehr, sehr wenig, aber in der 77. Minute, du hast die Standardproblematik angesprochen in diesem Spiel. In der 77. wäre es dann fast, hätte es dann tatsächlich fast mal funktioniert. Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld. Yoshida kommt tatsächlich an den Ball und setzt den Ball nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Die beste Chance der Partie mit Abstand. Das ist auch der Grund, warum Yoshida den höchsten Expected Goals-Wert aller Spieler, also aller Schalker Spieler hat. 0,6. Ja, der hätte allein nur diese eine Szene ist 0,6 Tore wert gewesen. Wenn man auf den Gesamt-Expected Goals-Wert guckt und sieht, dass der bei 0,84 lag, kann man sich ja vorstellen, wie wenig sonst noch kam. Ja, also das war dann nochmal ein kurzes Aufbäumen. Wäre in der 77. da das 1-2 gefallen, vielleicht wäre da nochmal was, passiert. Aber ja, so nicht. Und in der 78. war dann auch Leverkusen wieder zur Stelle. Diaby nach einem Konter, der lässt das 3-0 liegen, schiebt knapp am linken Pfosten vorbei. 2 Minuten später die nächste Riesenchance. Es ist Wirtz, der diesmal erneut Diaby in Szene setzt. Fährmann kommt noch überragend stark an den Ball ran, lenkt den Ball, macht den Ball zumindest mal langsamer. Und ja, im Anschluss trudelt der Ball trotzdem Richtung Torlinie, aber Henning Matriciani ist da und lenkt den Ball irgendwie an die Latte mit vollem Einsatz. Und neben Fährmann definitiv der beste Mann auf dem Platz, Henning Matriciani, immer dabei gewesen. Auch sehr, sehr viel offensiv gemacht, kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Und wie er da in der 80. Minute rettet, ist schon ja ganz, ganz große Klasse. Kurz darauf kam dann nochmal Mohr für Salazar. Nach dem Augsburg-Spiel sollte er sicherlich für die ein oder andere gefährliche Flanke nochmal sorgen, aber das kam ehrlich gesagt auch nicht mehr so wirklich. Leverkusen dann mit einem Dreierwechsel, Bakker, Sinkgraven und Hudson-Odoi kamen noch für Hinchapi, Demirbay und Frimpong.
Ja, und dann ging es in die Nachspielzeit auch schon. Diaby, der verpasst schon wieder das 3-0, scheitert da wieder an Fährmann, der da riesig, also wenn nicht sogar was, die beste Parade spielt.
Ja, definitiv.
Also, der da die Hand noch hochkriegt. Geisteskrank. Ja, eine Minute später war dann leider wieder machtlos. Wirtz legt wieder auf Diaby ab. Diaby, muss man auch sagen, einfach Man of the Match für mich in dem Spiel. Derzeit guckt, wer sich in der Mitte so anbietet. Da gab es ein paar, nämlich weil Schalke auch wirklich komplett den Zugriff da verloren hat oder die Motivation wirklich noch zielstrebig und bissig in die Zweikämpfe zu gehen. Genau, kann sich den Spieler da aussuchen, hat sich für Asmund entschieden, der setzt den Kopfball dann platziert ins rechte obere Toreck. Fährmann zwar noch dran, aber ja, wie gesagt, platziert und ein harter Kopfball, nichts zu machen dafür Fährmann. 3-0, Jubel sehr verhalten, da es in der Nordkurve, in der Südkurve leider einen medizinischen Notfall gab, leider ohne, die Reanimationsversuche waren leider da ohne Erfolg. Da nochmal auch vielleicht an dieser Stelle unser herzliches Beileid an die Familie und Freunde. Viel Kraft. Sowas ist einfach Mist. Haben auch dann, ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwie in der 80. oder so fing das an oder 85.
80. Minute, ja.
Auf jeden Fall. Da haben dann auch alle Fangruppierungen ihren Support eingestellt. Es war mucksmäuschenstill im Stadion. Ich habe auch lange nicht mehr, oder ich glaube in der Art und Weise...
Ja, in der Fall, in der Art, was habe ich noch nie erlebt.
So krass bedrückt alles. Und wie gesagt, leider ohne Happy End. Und dann wurden auch dementsprechend, sag ich mal, dann nach Abpfiff, das Spiel dann auch relativ schnell dann vorbei war. Nur verhalten applaudiert, auch nochmal Props an den Leverkusener, die den Sieg dann jetzt nicht krass gefeiert haben. Also,
ja, gesagt, sowohl die Fans als auch die Spieler waren da dann doch sehr pietätvoll, ja. Das muss man wirklich sagen. Gut, dass es so gelaufen ist, aber furchtbar natürlich all das, was da passiert ist. Das überschattet das natürlich absolut, gerade so, wenn halt sowas irgendwie in so einem Stadion passiert, wo irgendjemand gerade halt das tut, was aus Leidenschaft ins Stadion geht oder so, das ist schon echt richtig scheiße. Da auch von meiner Seite natürlich herzliches Beileid. Ich habe einen Post gesehen, den fand ich ganz gut. So ein Tag, den es in Gelsenkirchen am besten gar nicht gegeben hätte. Also das ist, glaube ich, die ganz gute Zusammenfassung. Und ich würde auch sagen, dass wir damit das Spiel direkt mal zumachen. Und damit wir jetzt so ein bisschen den Bogen rüberkriegen, wir wollen jetzt noch einmal Held und Depp des Tages machen. Ich glaube, es ist sehr, sehr eindeutig. Also ihr könnt ihr euch schon denken oder könnt ihr mal raten, wie wir so eingestellt sind. Könnt ihr diesen Podcast kurz anhalten, aber ich glaube, ich mach's ganz kurz.
Da brauchst du nicht anhalten.
Ja, Depp Balanta aus bekannten Gründen. Held Fährmann aus bekannten Gründen. Also ohne Fährmann hätten wir das Spiel höher verloren und mit Balantas Einwechslung kam im Mittelfeld das Chaos. Das ist vielleicht die ganz kurz heruntergebrochene Version. Ja, einfach.
So ist es, gut. So ist es aber auch einfach. Also anders kann es nicht sagen. Ja, und am Ende, wie gesagt, stehen wir da jetzt mit einer Niederlage. Erste Niederlage, wie schon gesagt, in der Rückrunde. Es hat auch, wie gesagt, halt keiner ja was erwartet. Also ich meine, gut, du hast 3-2 getippt, meine ich.
Ja, ja, genau.
Hast leider keine Punkte gemacht. Ich war da eher auf der pessimistischen Seite und habe 3-1 für Leverkusen getippt. Also schade, dass wir auch kein Tor mehr gemacht haben. Das hätte die wenigstens volle Punktzahl bekommen. Ja, aber wie gesagt, ein Spiel, was man nicht gewinnen muss, ist ein, auch diese große Worte im Abstiegskampf, aber ist ein Spiel, wo Punkte jetzt, sag ich mal, nicht eingeplant waren. Kann man, glaube ich, so sagen vielleicht. Ein Unentschieden wäre gut gewesen, klar, aber wichtigen Spiele kommen noch. Diesen Spieltag zwar halt, ja, wie gesagt, wenn wir gleich auf die anderen Plätze schauen, Spieltagsverlierer gewesen, aber es wird wieder besser werden und du hast es gerade auch ganz gut gesagt, finde ich. Das große Ganze braucht man hier gar nicht, also das Gesamtkonstrukt ist meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, denke ich, noch immer da und für einen Klassenerhalt auf jeden Fall geschaffen. Also
noch mache ich mir da keine Gedanken, auch wenn es jetzt natürlich mal richtig. Wieder echt ein Samstag war, der nicht so verlief, wie er hätte verlaufen sollen. Ja, ansonsten, du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, Verlierer des Spieltags, und daher wollen wir natürlich auch einmal auf die anderen Plätze gucken, und das tun wir wie immer in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Und wir fangen an in der Regionalliga West, wo es einen ordentlichen Upset gab. Wir als Tabellenneunter haben den Tabellendritten, den Wuppertaler SV, empfangen und konnten das Spiel mit 1-0 gewinnen, überraschenderweise. Doch sehr erfreulich. Torschütze des Tages Rufat Dadaschow, einigen von euch noch bekannt aus der Abstiegssaison, wo er mal das eine oder andere Spiel gemacht hat. Von Toren war der leider ganz, ganz weit entfernt in der ersten Mannschaft. Aber ja, jetzt hat er mal wieder ein Tor gemacht und ja, den FC Schalke 04 2 damit ja den 9. Platz abgesichert. Steht jetzt in der Tabelle knapp hinter Fortuna Köln, Oberhausen und Aachen. Also prominente Tabellennachbarn. Aber ja, spielt auf jeden Fall die Saison souverän zu Ende. 1-0 der Spielstand. Wir gehen in die Bundesliga und gehen zum Freitagabend, wo es das erste Mal etwas bitter wurde. Einerseits für meine Tipico-Wette, weil Frankfurt leider nicht gewonnen hat. Und das Problem ist, Bochum war der Gegner, Bochum direkter Konkurrent, kam mit 2 Siegen allerdings, 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Das ist ihnen jetzt nicht gelungen. Endergebnis 1-1, Frankfurt gegen Bochum. Bochum 13 Minuten durch Asano in Führung gegangen, Kolo Muani in der 22. per Strafstoß zum Ausgleich. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Frankfurt ja bereits vor 2 Wochen beim letzten Spieltag gegen Union an Renault verzweifelt ist und das Tor einfach nicht getroffen hat. Und das ist jetzt wieder passiert. Frankfurt hat einen Expected Goal Wert von über 3. Boré alleine hat 7 Schüsse aufs Tor. Das sind mehr als doppelt so viel, als Schalke im gesamten Spiel alle Spieler zusammen hatten. Aber am Ende reicht nur, muss es halt ein Elfmeter sein, damit man überhaupt trifft. Sonst hätte man das Spiel auch verlieren können. Aber Bochum erneut mit dem Punkt. Und das hilft natürlich da unten, hilft jeder Punkt. Und gerade so ein Auswärtspunkt in Frankfurt ist auf jeden Fall da für die, glaube ich, ziemlich gut.
Ja, wer auch auswärts punkten konnte im Abstiegskampf, war leider Hertha BSC Berlin, die zu Gast am Samstag 15:30 in Freiburg waren. Freiburg, ja, Champions-League-Aspirant auf Platz 4. Aktuell hat ja die erste Halbzeit, ja, ich will nicht sagen verpennt, aber einfach Chancen vermissen lassen, Angriffsfußball vermissen lassen. Deswegen musste Grifo sich dann ja dem annehmen und wieder, wie er auch sonst mal trifft, per Freistoß, aber sehr krummes Ding, irgendwie Slapstick abgefälscht, irgendwie geht der Ball rein von einem sehr schwachen Freistoß eigentlich. Ja, aber leider kann die Hertha dann antworten über Engangkam in der 77. Minute, Konter 1-1. Und ja, man muss sagen, in der Summe dann auch ein verdienter Punkt für Hertha, die sich das dann doch verdient haben, vor allem Halbzeit 2, hätten aber noch, ja, da kommt dann halt, wie gesagt, alles zusammen irgendwie, dass es scheiße für Schalke läuft. Nachspielzeit, Petersen verpasst wirklich so knappen Freistoß, da muss den Ball eigentlich, also rauscht ganz knapp vorbei. Wenn er den Ball trifft, ist der Ball drin. Ja, dem ist aber leider nicht so. Hertha und Freiburg punkten. Und ja, bringt irgendwie keinem so wirklich was. Freiburg bleibt Vierter und Hertha steckt weiter auf dem Relegationsplatz fest.
Ja, vor allen Dingen Hertha hätte das Spiel halt sogar noch gewinnen können, auch wenn man sich mal so also überlegt. Hertha Expected Goal Werts von über 2,5 und ja, Freiburg von unter 1. Also kann man am Ende noch froh sein, dass sie das Ding nicht noch gewonnen haben. Was mich völlig überrascht hat vom Ergebnis her, Leipzig gegen Mainz. Leipzig verliert das Heimspiel 0-3. Mainz, ja, einfach besser. Dadurch, dass es ja ein 15:30-Spiel war und es parallel zu unserem war, ja, bin ich davon ausgegangen, dass einfach vielleicht Leipzig das Tor nicht getroffen hat und Mainz eiskalt gekontert hat. Aber dem war überhaupt nicht so. Man kann wirklich sagen, es ist völlig verdient. Also 7-3 Schüsse aufs Tor für Mainz und auch die Expected Goals sagen genau das, was passiert ist, nämlich erwartet 3 Tore Mainz, 0 Tore Leipzig. Leipzig war einfach klar schlechter und, wen ich einfach richtig gut finde, von den Scorer-Punkten her, jetzt erneut mit einem Tor, der beste Neuzugang aller Bundesligisten in der Winterpause, Ludovic Ajurk, finde ich einen richtig geilen Zocker, der funktioniert bei Mainz so gut. Und ja, in der Rückrunde kann man wirklich sagen, Mainz spielt da sehr, sehr stark, hat jetzt 40 Punkte, ist nur noch ein Punkt hinter Frankfurt. Also Mainz spricht tatsächlich im europäischen Geschäft echt ein Wörtchen mit, hätte ich nicht gedacht. Ja, und dann, wenn man aus ist bei Leipzig gewinnt, hat man sowieso all meine Sympathien. Also ja, sehr schön. Vor allem, wenn man da nichts mehr im Abstiegskampf zu tun hat, dann, wo ich dann auch nicht mich irgendwie drüber aufregen muss, so wie Bochum vor 2 Wochen. Aber ja, doch sehr, sehr zufriedenstellend.
Ja, weiter geht's mit dem Abstiegskampf. Union gegen Stuttgart. Union Berlin empfängt die Stuttgarter zu Hause. Gewinnt das Spiel mit 3-0. Ähnlicher Spielverlauf wie bei uns eigentlich. Erste Halbzeit ja relativ chancenarm. Union kommt nicht so wirklich nach vorne. Stuttgart verteidigt das Ganze gut, spielt auch gut nach vorne. Hat auch das eine oder andere wirklich Pech, hätte da auch schon in Führung gehen können. Aber in der zweiten Halbzeit dann, ja, Union ja für seine kranke Chancenverwertung in der Saison bekannt. Ja, macht innerhalb von 20 Minuten da den Deckel drauf. Und zwischen 51. und 70. Minute hauen sie dem VfB da alle 3 Dinger um, wo auch, muss man auch sagen, Stuttgart wirklich alle 3 Gegentore desolat verteidigt hat, also wie ein Absteiger. Und deswegen hat man am Sonntag jetzt heute so ein bisschen gehört, Bruno Labbadia, ja, der Stuhl ist heiß wohl. Da, wo ich noch, wir hatten ja eigentlich gedacht, Pellegrino Materazzo, den wird's noch erwischen da unten. Aktuell wurde er jetzt abgelöst von ja, Bruno Labbadia, der jetzt in der Kritik steht. Mal gucken, was da noch passiert in Stuttgart.
Hast du das gehört, dieses Interview von, ich weiß gar nicht, wer es ist, ich glaube, der Sportdirektor, der gesagt hat, wir werden dem VfB Stuttgart nicht beim Untergang zusehen, wo ich mir auch dachte, also wie sehr kann man einem Trainer das Vertrauen entziehen? Ja, schon heftig gewesen. Ich glaube auch, also es würde mich nicht wundern, wenn wir beim nächsten Podcast hier einen, den wir jetzt aufnehmen, einen neuen Trainer beim VfB Stuttgart sehen. Markus Gisdol wurde heiß gehandelt, aber der wird es wohl nicht. Ja, und Stuttgart bekommt es im Vorlauf des Spiels Hoffenheim-Schalke, wir werden nachher noch drauf eingehen, bekommt es mit dem VfL Bochum zu tun. Also wir haben nächste Woche haben wir den Abstiegssonntag, gehen wir später drauf ein, aber ich mache jetzt den Hot-Take, beim nächsten Spiel sitzt Labbadia nicht mehr auf der Bank. Die Niederlage gegen Union war das letzte Spiel. Ich glaube, der wird morgen entlassen. Morgen ist übrigens Montag. Wir nehmen gerade am Sonntagabend auf. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist vielleicht Bruno Labbadia schon gar nicht mehr Trainer. Ich würde sagen, die finden dann irgendeine Interimslösung, die retten soll oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sage, Bruno Labbadia fliegt noch. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Ich weiß gar nicht, würdest du sagen, gehört noch zum Abstiegskampf, die Augsburger? Ja, könnte. Weiß man nie, weil bei Augsburg weiß man das seit ein paar Wochen die ganze Zeit. Genau. Nicht. Und ja, Spielverlauf absolut wild. Maximilian Arnold, 2. Minute Eigentor. Arnold bleibt der Pechvogel, der verschießt nämlich einen Elfmeter in der 21. Minute. Berisha für den FC Augsburg erhöht auf 2-0 und von da an rennt Wolfsburg wirklich nur noch an. Sie haben Chancen im Minutentakt, scheitern entweder an Ginkiewicz oder an sich selber oder an was auch immer. Auf jeden Fall kommen sie noch zurück. 84. Minute Luca Waldschmidt, 1-2 und in der 90. Felix Metscher. Da bricht Augsburg dann doch noch hinten raus auseinander. Wolfsburg holt sich den völlig verdienten Punkt. Und ja, also dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, man stellt sich vor, Augsburg hätte dieses Spiel irgendwie noch gewonnen. Augsburg expected goals 0,5 und Wolfsburg 4,3. Also die haben wirklich so viel aufs Tor geballert, dass sie sich am Ende noch belohnt haben, ist das schon krass. Ja, am Ende 2-2, aber auch ein Spiel natürlich zwischen Wolfsburg und Augsburg, was jetzt die Massen allein vom Matchup her nicht begeistert. Ja, deshalb alles dazu gesagt.
Ja, anders sieht es dann auch beim 18:30-Spiel aus. Ja, das Spiel der Saison, der Klassiker, Bayern gegen Dortmund, Ausgangsvoraussetzung Dortmund, Erster, Bayern Zweiter, ein Punkt Vorsprung für Dortmund. Und du hast gerade gesagt, wie kann man dem Trainer das Vertrauen entziehen? Das, was der Sportdirektor von Stuttgart kann, das können die Bayern schon lange, Brazzo, Kahn und Heiner, also wirklich in dieser Länderspielpause für mich zu den größten Clownsfiguren da mutiert, die es aktuell im deutschen Fußball gibt. FC Hollywood ist wieder am Start oder ist ja schon eigentlich die ganze Rückrunde am Start seit dem Neuer-Ding jetzt und dem Gnabry, dem Neuer-Interview. Ja, und jetzt endgültig dann mit dem Nagelsmann-Rauswurf. Nagelsmann nicht mehr Trainer, die Niederlage gegen Leverkusen und dann in der Länderspielpause der Skiurlaub von Nagelsmann waren dann anscheinend doch zu viel für die Bayern-Bosse, die reagiert haben und Nagelsmann vor die Tür gesetzt haben. Wie das auch alles so zustande gekommen ist, da, also wie das geleakt worden ist. Ganz, ganz wilde Geschichte, ihr werdet es mitbekommen haben. Aber Thomas Tuchel, neuer Trainer. Bayern geht ins Risiko, muss man sagen. Ich bin gespannt, was sie gewinnen, ob sie was gewinnen und wie es dann mit dem weitergeht. Aber zum Spiel, es ist ja das passiert, was viele ja geahnt haben oder wovor viele Angst hatten. Bayern zerstört den BVB wirklich komplett in der ersten Hälfte vor allem eingeleitet, aber muss man sagen, weil Dortmund am Anfang besser im Spiel gewesen. Langer Ball von Upamecano, Kobel tritt in Luftloch oder berührt den Ball noch leicht, wird als Eigentor gewertet. 1-0 für die Bayern und dann ging es halt hin mit dem BVB. Müller mit einem Doppelpack innerhalb von 5 Minuten und Coman in der 50. also 4-0 und ich glaube, die haben 2 oder 3 Abseitstore noch gemacht, die Bayern. Deutlich die bessere Mannschaft gewesen. Can kann dann nochmal Ergebniskosmetik betreiben in der 72. Minute durch einen Elfmeter, wo Gnabry komplett dämlich übrigens hingeht. Hätte man nie im Leben ziehen müssen an den Elfer und malen. Dann auch in der 90. Minute zum Endstand 4-2, auch ein Spiel, ganz ehrlich, Dortmund darf sich nicht beschweren, wenn das auch 6-0 oder 7-0 ausgeht. Bayern da wirklich, ja, Bayern-like, wieder in Form. Mal gucken, was jetzt so in den nächsten Wochen passiert, wie es bei denen in der Champions League und alles läuft. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt unter Tuchel jetzt wirklich wieder, dass Tuchel das aus diesem Kader rausholt, was dieser Kader eigentlich von den Namen her kann. Und das wäre nicht gut für die Liga.
Das wäre nicht gut für die Liga. Es würde halt einfach nur nochmal bestätigen, dass Julian Nagelsmann zu keinem Zeitpunkt ein sehr guter Trainer oder irgendwas über mittlerer Bundesliga-Klasse ist. Was wie wenig der da in anderthalb Jahren, wirklich ein, dreiviertel Jahren aus dieser Mannschaft tatsächlich rausgeholt hat. Bevor wir weitermachen, ich habe gerade eine Push-Mitteilung bekommen, ich dachte, Trainertrennung Stuttgart, nee, Chelsea. Chelsea hat Trainer rausgeworfen. Potter nicht mehr Chelsea-Trainer. Ich dachte, es wäre...
Ja, vielleicht Nagelsmann da jetzt.
Nagelsmann vielleicht bei Chelsea, wer weiß.
Neuer Job.
Kann gut sein. Kann gut sein, warum nicht? Ja, wie gesagt, es gibt Fußballspiele an diesem Spieltag und Spitzenspiele, über die kann man viel reden. Und es gibt Spiele, über die kann man nicht viel reden. Mein Vater ist FC-Fan, ich bin aktuell in der Heimat. Und ja, da war heute das Rhein-Derby ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und für mich als Wahlkölner, zumindest geografisch gesehen, natürlich auch ein Spiel, was man sich dann gerne mal anschaut. Köln gegen Gladbach, 15:30, das Rhein-Derby und... Ja, also wenn ich irgendwie für das Spiel eine Überschrift finden müsste, wie wir das für unsere Schalke-Spiele tun, wäre die Überschrift, glaube ich, 2 Stunden Lebenszeitverschwendung. ganz fürchterliches Spiel, Endstand 0-0, beide gleich beschissen, beide gleich mit dem gleich schlechten Expected Goals Wert. Der FC vom optischen her, was ich gesehen habe als Einzelspieler, ja, irgendwie zumindest optisch ein bisschen überlegen. Aber Zweikampfquote von unter 40% beim FC auch, den Kampf überhaupt nicht angenommen. Ja, und letztendlich auch viele Nicklichkeiten, sehr, sehr unnötiges Spiel. Also wirklich ein Spiel, was man sich nicht hätte angucken müssen. Also 5-2 Schüsse aufs Tor. Man erinnere sich, Boré bei Frankfurt hatte 7 Schüsse aufs Tor, also so viel wie beide Mannschaften zusammen über 90 Minuten. Das musst du dir mal überlegen. Also grauenhaftes Spiel.
Das tut weh, ja. Das tut weh.
Köln immer noch nicht gesamt gerettet, weil die zu doof da unten sind. Sie müssen tatsächlich darauf hoffen, dass es 3 Teams gibt, die blöder sind noch. Ja, ansonsten gibt es zu dem Spiel nichts zu sagen. Mach mal zu den Hasen hier.
Ja, machen wir den Spieltag zu im letzten Spiel. Bremen gegen Hoffenheim. Und ja, Hoffenheim, Ausgangslage war ja dadurch, dass die anderen, Bochum hat gepunktet, Hertha gepunktet, Stuttgart und Schalke verloren hat, bedeutet, Hoffenheim kann da richtig Big Points sammeln. Was sie auch getan haben. Ja, Gewinnerspiel mit 2-1. Auch ein Spiel, was jetzt eigentlich von der Historie, hatten wir ja gesagt, meine ich, immer viele Tore für einen bereitet. Diesmal waren es leider nur 3, aber auch kein Spiel, kein Zuckerschlecken. Nach der Halbzeit gab es den Doppelschlag durch Baumgartner und Kramaric für Hoffenheim. Piwak kann dann nochmal den Anschluss in der 76. Minute schießen. Und in der Nachspielzeit trifft dann Bremen noch den Pfosten durch Philipp. Das wäre extrem wichtig für uns gewesen, wenn die nur einen Punkt geholt hätten, die Hoffenheimer. Ja, und dadurch jetzt 15. Die Hoffenheimer sind jetzt irgendwie, ja, wieder drin, haben auch ja letzten Spieltag gegen Hertha das direkte Duell gewonnen. Trainereffekt mit Verzögerung bei Materazzo und Hoffenheim, keine Ahnung. Aber nächsten Spieltag dann, ja, da gilt's dann für uns in Hoffenheim, in Sinsheim.
Und du schlägst die richtige Brücke, wir gehen zum nächsten Spieltag. Das Osterwochenende ist zum Glück nicht Bundesliga-frei. Auch am Osterwochenende hat die Bundesliga wieder ein paar tolle Matchups für uns. Am Freitag gibt es natürlich kein Spiel, Karfreitag, stiller Feiertag. Daher gab es dann früher immer das tolle Goodie, dass es eine Konferenz mit 6 Mannschaften gab, seitdem DAZN Fernsehrechte besitzt und sie pro Spieltag Recht auf 3 Spiele haben, muss es deshalb 3 Sonntagsspiele geben. Dankeschön, DFL. Und dadurch haben wir einen sehr zweigeteilten Spielplan am Wochenende. Und zwar wie folgt: Am Samstag haben wir die Meisterschaft und Champions League-Kämpfe. Wir haben Freiburg gegen Bayern. Das wird die Neuauflage des Pokalspiels. Unter der Woche spielen diese beiden Teams nämlich auch gegeneinander. Ich vermute, Bayern wird beide Spiele gewinnen, aber mal sehen. Leverkusen gegen Frankfurt, übrigens auch immer attraktive Spiele, finde ich, Leverkusen-Frankfurt, weil meistens sind das Spiele, wenn man sich da historisch das mal anguckt, wo man denkt, okay, es werden vielleicht knappe Dinger, die stehen nah beieinander und dann wird es plötzlich sehr, sehr deutlich. So, Frankfurt zuletzt 5-1 gewonnen, davor 5-2 gewonnen, davor hat Leverkusen 4-0 gewonnen, Leverkusen 6-1 gewonnen, also meistens ist das so, wo ein Team sehr unter die Räder des anderen kommt. Dortmund gegen Union, super Spiel, Zweiter gegen Dritter, glaube ich. Union ist, glaube ich, Dritter.
Ja, Dritter.
Nee, Vierter. Dritter. Und Leipzig ist vorbei. Ich lüge.
Leipzig ist Fünfter.
Union ist Dritter, Freiburg ist Vierter. Deshalb Zweiter gegen Dritter. Union könnte tatsächlich vorbeispringen. Ich möchte es jetzt ja nicht irgendwie größer machen, als es ist, ne? Aber in diesem gesamten, was vor so 4-5 Wochen gesagt wurde, ja, Bayern Dortmund, jetzt machen die das da unter sich aus. Ja, wahrscheinlich, aber Union ist auch nur 4 Punkte weg von Bayern, ne? Also, ich glaube nicht, dass das noch passiert, aber stell dir vor, Union gewinnt, dann sind die halt Zweiter und weiß ich nicht, was Bayern so auswärts in Freiburg macht, kann man auch Punkte liegen lassen. Stell dir vor, plötzlich ist Union Zweiter und nur noch 2 Punkte hinter Bayern, ne? Dann reden wir auch nochmal neu.
Ja, musst du gucken. Also, das wäre gut, wenn die halt weiter so unterm Radar, sag ich mal, fliegen. Also, ich meine, das wird ja auch sehr wenig thematisiert, dadurch, dass der Meisterschaftskampf oder dadurch, dass es jetzt dieses Wochenende halt nur um Bayern gegen Dortmund ging, muss man einfach auch sagen, Freiburg und Union spielen halt wirklich ernsthaft da um die Champions League mit. Und so wie Leipzig auch gerade spielt, haben die gerade keine Aktien da drin. Die sind ja in einer richtigen Schaffenskrise aktuell. Ich weiß nicht, da wird eher jetzt, sag ich mal, nochmal Leverkusen vielleicht nochmal ein Wörtchen mitreden, weil Frankfurt ja auch kacke ist aktuell. Aber Union hat auf ein nicht, auf einen Nicht-Champions League-Platz halt einfach 6 Punkte Vorsprung.
Ja.
Also die, so langsam können die anfangen zu planen. Das ist
Ich
krank.
bin, ich bin früh, froh, dass wir nicht noch gegen die müssen, ehrlich gesagt. Da, wir haben aber trotzdem noch genügend
Stimmt.
schwierige Spiele. Zum Beispiel die beiden Mannschaften, die als nächstes gegeneinander spielen. Mainz gegen Bremen. Für Mainz, schon vorhin angesprochen, geht es auf jeden Fall um Europa. Ja, Bremen sich jetzt wieder sehr rausgebracht mit einer Niederlage gegen Hoffenheim, die völlig unnötig war. Sie können froh sein, in der Hinrunde genügend Punkte geholt zu haben, dass Abstieg für die keine Sache mehr wird. Und dann haben wir noch das fünfte Spiel in der Konferenz, Augsburg gegen Köln. Ja, da wird es letztendlich, glaube ich, einer wird sich dann endgültig vom Abstiegskampf verabschieden und könnte den anderen nochmal da richtig unten reinschießen, sollte Augsburg das Spiel zum Beispiel gewinnen. Ja, dann kommen wir zum Spitzenspiel. 18:30 Hertha gegen Leipzig. Ja, was soll man denn sagen? Also Leipzig ist momentan schlecht und ich hoffe, dass Hertha nicht plötzlich anfängt, gut Fußball zu spielen. Also das werden die Leipziger ja wohl hoffentlich mal gewinnen, ne? In Berlin. Also
Ich hoffe auch.
wenn Hertha sich jetzt komplett befreit, weil die auch noch gegen Leipzig gewinnen und Leipzig da zum Punktelieferanten für alle wird, also dann werde ich wirklich ein bisschen sauer. Dann,
Naja, wir dürfen ja auch noch gegen die
wir
ran,
dürfen auch noch
muss man
gegen
ja
die
mal
ran.
sagen.
Ja, aber bis dahin haben die sich wahrscheinlich wieder gefangen. Ja, wir kommen zum Sonntag und Gladbach gegen Wolfsburg. Ein Spiel, was egaler nicht sein könnte, weil für Gladbach geht es ja wirklich um gar nichts mehr. Und Wolfsburg glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass sie noch Europa schaffen. Und dann, ja, es ist der Abstiegskampf Sonntag. Wir haben zwei Spiele, die dramatischer nicht sein können. Um 17:30 Uhr empfängt der 14. Bochum den 18. VfB Stuttgart. Und um 19:30 Uhr als letztes Spiel sind wir dann dran. Der 15. Hoffenheim gegen den 17. Schalke. Und da wollen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, die mehr als die Hälfte der Karten ist nach Gelsenkirchen gegangen letztendlich. In Hoffenheim konntest du sogar Stehplätze im Heimblock als Schalke einfach kaufen. Ganz wild, weil die ihr Stadion halt einfach nicht voll kriegen, diese kleine SAP-Stadion da. Ja, es wird wieder eine ganz, ganz große Auswärtsfahrt. Ich habe so ein bisschen Sandhausen-Vibes aus der letzten Zweitligasaison, ehrlich gesagt. Ist auch geografisch gar nicht so unweit weg. Ja, Hoffenheim kommt mit 2 Siegen in Folge. Wir kommen mit einer Niederlage und einem, ehrlich gesagt, nicht so guten Spiel gegen Augsburg, ist auch, muss man auch sagen. Ja, und Hoffenheim ist jetzt 4 Punkte vor uns. Also, Sieg ist Pflicht, meiner Meinung nach. Was sagst du denn?
Garantiert. Also, dass ein Siegpflicht ist, darüber brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren. Und auch wenn ich hier gerade auf die Tabelle gucke, wenn in dem anderen Spiel, sag ich mal, das ist ja, es ist Fluch und Segen, dass wir das letzte Spiel haben, aber wir wissen direkt, worum es geht. Also, das kann auch ein Spieltag halt, wie gesagt, werden, gewinnt Stuttgart zum Beispiel gegen Bochum. Also, dann können wir das Ding auch als Tabellenletzter zumachen. Andererseits ist ja Relegationsplatz halt auch in Reichweite bei einem Sieg und bei einem Sieg von uns und einer Niederlage von Hertha. Also das kann da nächstes Wochenende richtig, richtig zugespitzt nochmal werden, wenn die Ergebnisse ja dementsprechend passen. Aber ich bin da, glaube ich, sehr, also ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, die, ja, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, Heimspiel, das wird unsere Mannschaft richtig heiß machen, denke ich. Wir werden wieder, ja, sagen wir mal, unseren Mann da auf dem Platz stehen auf jeden Fall und da wirklich, ja, kämpfen bis zum Umfallen und das Spiel, glaube ich, sogar auch deutlich gewinnen. Ich denke, also ich denke dann 3-1 würde ich jetzt tippen für uns, weil, also, wie gesagt, die Hoffenheimer, die werden so erschlagen sein von der Stimmung da und gar nicht klarkommen auf ihr Leben, hoffe ich mal.
Ja, ich habe gerade schon den Vergleich zu Sandhausen gezogen und deshalb werde ich das auch bei meinem Tipp berücksichtigen. Ich tippe 1:2 und ein Hoffenheimer fliegt vom Platz. Das war ja gegen Sandhausen schließlich auch so. Deshalb, ja,
Und Terodde macht die Hütte.
Nee, das passiert nicht. Bülter macht ein Tor, der Rolle nicht, bei aller Liebe nicht. Genau, damit habt ihr unsere Tipps und ich glaube, dass fast auch alles gesagt ist jetzt. Eine Sache, letzte Sache noch, einfach weil ich es witzig finde und es mir gerade wieder eingefallen ist. Die wunderbare Meme-Instagram-Seite Wumms hat ein tolles Bild gemacht von der Leipzig-Niederlage, wo Ruven Schröder, Max Eberl und Marco Rose zu sehen waren, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was drunter stand, aber irgendwie sowas, wenn du, weißt du genau, was drunter stand irgendwie? Also es ging so ein bisschen darum, dass man sich halt den Verein irgendwie, bei dem man früher war, nicht verraten kann und dann, dass es halt trotzdem nichts bringt, wenn du dann so 0-3 gegen Mainz verlierst. Ja, also war schon sehr gut. Wenn du deine Seele verkaufst und dann 3-0 von Mainz deklassierst wirst, finde ich sehr, sehr gut. Passt zu allen drei. Also Marco Rose, Ruven Schröder und Max Eberl. Also da haben sich bei Leipzig wirklich drei gefunden. Es passt wirklich zu diesem Verein. Das ist echt unglaublich, dass die das geschafft haben. Und den Rest lasse ich einfach stehen. Ja, wir wünschen euch frohe Ostern und hoffen, dass der FC Schalke 04 am Sonntag dann wieder aufersteht nach der doch derben Niederlage. Und ja, hoffen, dass wir nach der nächsten Woche im nächsten Podcast sitzen und einen absolut zugespitzten, geilen Abstiegskampf haben, wo wir wieder deutlich mehr drin in der Verlosung sind. Wie ihr hört, sind wir beide relativ optimistisch und ob das alles klappt, das seht ihr am Sonntag und hört am nächsten Montag. Bis dahin, bleibt sportlich, Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschüss.